Samt versus Seide. Ein Richter, eine Anwältin, ein Thema. 10 Minuten ohne Skript und ohne Schwurbel.
Moin Jörg.
Hi Steffi.
Ich war wieder viel in den sozialen Medien unterwegs und habe zu meinem Erschrecken mehrfach sogar einen Satz gelesen, der ursprünglich, ich meine, von Kickl stammt aus Österreich, der jetzt gerade dieser Satz wieder etwas populär zu werden scheint. Mhm. Und zwar, das Recht hat der Politik zu folgen und nicht die Politik dem Recht. Abgesehen davon, dass, wenn ich nicht ganz falsch liege, Immanuel Kant mal was ganz anderes gesagt hat und er damit richtig lag, wie ich finde, dachte ich, wir können uns mal drüber unterhalten, so ganz allgemein. Hat die Politik Einfluss auf Justiz, auf das Recht oder ist es nicht eher umgekehrt? Ich glaube, das wäre ein ganz schönes Thema.
Ja, es könnte aber, Vorsicht, zu überraschten Einsichten kommen. Die Politik hat massiven Einfluss auf das Recht. Denn die Politik, wenn sie demokratisch legitimiert ist, darf Gesetze gestalten. Das ist das, was das Parlament Tag und Nacht tut, Gesetze zu erlassen. Und in unserer Verfassung steht drin, die Rechtsprechung ist an Recht und Gesetz gebunden. Das heißt, wir dürfen als Richterinnen und Richter nur das tun, was das Gesetz uns aufträgt. Also es ist ja nicht so, dass wir da sind und sagen, ach, heute habe ich mal gute Laune, heute mache ich mal dies und das, sondern wir gucken bei jeder Entscheidung natürlich, was sieht das Gesetz hier als Rechtsfolge vor und was sind die Voraussetzungen. Und die darf und muss die Politik gestalten. Das ist tatsächlich ihr Auftrag.
Gewaltenteilung, klar.
Gewaltenteilung, genau.
Ich glaube, der Satz wird aber ganz häufig anders verstanden und auch anders meint, nämlich vielmehr, dass die Justiz so zu entscheiden hat, wie die Politik das gern hätte. Und das ist ja nun gerade nicht der Fall.
Nee, das ist nicht der Fall. Und ich meine, die Politik hat das Instrument der Gesetzgebung und das muss sie eben nutzen, wenn sie was steuern will. Und was gar nicht geht, aber was ganz beliebt ist, dass praktisch von der Rechtsprechung verlangt wird, sie müsse jetzt die Gesetze im Sinne des neuen Volkswillens auslegen. Das hatten wir im Nationalsozialismus ganz schlimm. Das haben wir zum Teil in den USA jetzt und zum Teil wird es natürlich von Rechtspopulisten auch gefordert, dass man praktisch jetzt ideologische Gesetzesauslegungen macht. Und da gibt es aber eben aus der Erfahrung der Nazizeit bei uns ganz klare Grenzen. Also das Recht kann sich nicht ändern, ohne dass das Recht geändert wird. Und dann muss man aber auch den Wortlaut ändern und muss wirklich vom Gesetzgeber aus ein klares Signal geben, jetzt wollen wir mit einer demokratisch legitimierten Mehrheit künftig was anderes haben. Dann gibt es eine andere Richtung, dann kann man es aber auch vom Bundesverfassungsgericht gegebenenfalls überprüfen lassen, ob das im Rahmen der Verfassung ist, diese neue Richtung. Aber einfach sozusagen die Rechtsprechung, und das ist ja eigentlich damit gemeint, die Rechtsprechung hat sich der Politik zu unterwerfen, ist grottenfalsch. Wir haben ja, wie du gesagt, Gewaltenteilung. Die einen gestalten die Normen, die Gesetze, die Verordnungen und so weiter. Die zweiten führen es aus, das ist die Exekutive. Und die dritten, das ist die Rechtsprechung, die dritte Säule, die überprüft, ob diese Gesetze von denen, die sie ausgeführt haben, eingehalten werden. Und wir haben noch die Besonderheit beim Bundesverfassungsgericht ganz oben drüber, das auch guckt, ob bei der Gesetzgebung der Rahmen der Verfassung eingehalten wurde. Eine geniale Konstruktion.
Ich auch. Woran man natürlich denken könnte, wobei ich glaube, bei diesen Kommentaren ist das gerade nicht der Fall. Man könnte natürlich drüber nachdenken, okay, die Politik hat insoweit Einfluss auf die Justiz, weil sie ja mitbestimmt, in verschiedenen Gerichten läuft das eben unterschiedlich ab, wer Richter wird. Da hat natürlich die Politik letzten Endes Einfluss darauf, wie die Gerichte besetzt sind.
Und das ist ehrlich gesagt nicht ganz so unanständig, wie es auf den ersten Blick vielleicht klingen mag. Im demokratischen Rechtsstaat, da gilt ja der Kernsatz, alle Staatsgewalt geht vom Volke aus. Das heißt umgekehrt, egal wo Macht ausgeübt wird, und Rechtsprechung ist Machtausübung, muss das irgendwo auf eine demokratische Legitimation zurückgeführt werden können. Jetzt könnte man sich vorstellen, einfach die Richter direkt wählen zu lassen. Das gibt es in manchen Ländern, hat aber die unschöne Eigenschaft, dass nicht der Qualifizierteste diesen Job kriegt, sondern halt der am lautesten auf dem Marktplatz schreien kann. Darum wollte man das bei uns jetzt nicht haben. Trotzdem müssen Richterinnen und Richter irgendwo eine demokratische Legitimation ihrer Ernennung ableiten können. Und bei uns hat die sozusagen zwei Spuren. Das eine ist, es gibt Gesetze, die definieren, wer kann mit welchen Voraussetzungen zur Richterin oder zum Richter berufen werden. Und dann muss die Exekutive das ausführen und muss unter den Bewerberinnen und Bewerbern die aussuchen, die da passen. Und das ist legitim, dass eben sozusagen die Regierung oder die Verwaltung dann sagt, okay, wir machen ein Auswahlverfahren und suchen die Leute aus. Und die zweite Schiene ist, dass es eben Artikel 33 Grundgesetz einen Anspruch gibt, Jeder hat den Zugang zu öffentlichen Ämtern, natürlich auch zum Richter- und Staatsanwaltsamt, und zwar nach Befähigung, Eignung und Leistung. Das heißt, der Beste kriegt's. Und da ist ein individueller Anspruch drin verkörpert für die Ernennung und auch für die Beförderung. Das heißt, wir haben einerseits die Ernennungskompetenz der Politik, weil sie demokratisch legitimiert ist, und wir haben den persönlichen Anspruch des Besten oder der Besten, dass sie den Job auch kriegen. Das ist durchaus in Ordnung. Worüber man sehr diskutieren kann, ist, wie man das Verfahren konkret ausgestaltet. Da gibt es sehr unterschiedliche Ausgestaltungen, siehe Thüringen, die das etwas unglücklich gemacht haben und leider auch die Warnung vom Verfassungsblock nicht aufgegriffen haben, das rechtzeitig zu ändern. Da blockiert jetzt die AfD die Besetzung des Richterwahlausschusses, und das heißt, nach deren Konstruktion, dass nicht mal Proberichterinnen und Proberichter nach Ablauf ihrer Probezeit auf Lebenszeit ernannt werden können. Und das ist also, im Prinzip macht man die Justiz damit bewusst kaputt. Andere Bundesländer haben da eine andere Konstruktion gewählt, die weniger anfällig ist für politische Blockade.
Genau, da muss man eben die Gerichte auf Landesebene unterscheiden von denen auf Bundesebene. Und du hast gerade ein Stichwort geliefert, vielleicht kann man sich das nochmal angucken. Du hast gesagt, Richterwahlausschuss. Wenn wir uns das jetzt mal am Beispiel der Bundesgerichte angucken, dieser Richterwahlausschuss, der hat 32 Mitglieder und besteht quasi zur Hälfte aus, ja, zum einen sind es die 16 Landesminister und dann 16 Mitglieder des Bundestages. Und das zeigt, finde ich, sehr schön, dass man sich sehr viel Gedanken darüber gemacht hat, wie man das Ganze demokratisch legitimieren kann. Weil dadurch, dass die 16 Bundesländer alle durch ihre Landesminister vertreten sind, bildest du ja ein breites Spektrum ab. Und es ist eben sichergestellt, dass nicht eine Partei irgendjemanden durchdrückt, ganz alleine, sondern es sind alle dann im Wahlausschuss beteiligt.
Die kleinen Parteien sind ja in der Regel in irgendeiner Landesregierung, in der Koalition mit drin oder auf Bundesebene in der Koalition mit drin. Und dadurch gibt es letzten Endes schon so eine Art Proporz. Und man muss auch sagen, also an der obersten Spitze, also jetzt bei den Bundesgerichten und auch bei dem Bundesverfassungsgericht, da berühren sich ja in gewisser Weise sozusagen Rechtsprechung und Rechtsetzung. Da werden Grundsätze rausinterpretiert aus bestehenden Normen oder auch mal ganz neue Grundsätze gefunden, wie das Grundrecht der informationellen Selbstbestimmung aus Artikel 2 abgeleitet wurde, damals vom Bundesverfassungsgericht beim Volkszählungsurteil. Da berührt sich sozusagen Rechtsprechung und Politik in gewisser Weise. Und dass deshalb auf diesen Positionen durchaus auch eine etwas direktere politische Auswahl stattfindet, ist nicht grundverkehrt. Trotzdem ist natürlich wichtig, dass es gute Leute sind, die das handwerklich machen, die seriös sind und die auch eine innere Unabhängigkeit mitbringen. Das wird eben auf andere Weise dann noch zusätzlich abgesichert beim Bundesverfassungsgericht. Nur einmal kann man da berufen werden, auf 12 Jahre keine Wiederwahl. Das heißt, wenn man da mal drin ist, ist man niemandem mehr verpflichtet und muss sich bei niemandem schön Kind machen. Und da gibt es auch intern dieses Prinzip der maximalen Undankbarkeit, das auf Bundesrichterebene sozusagen so das Ethos darstellt, dass man sagt, also ich mache mich wirklich völlig unabhängig davon, wer mich mal vorgeschlagen hat. Es sind auch oft wirklich Leute, die gar keine Parteibindung haben, die man halt vielleicht eher einem gewissen Spektrum zurechnet. Und es ist auch so, dass die Bundesgerichte immer wieder anmelden und sagen, wir brauchen jetzt für den Senat dringend einen Experten. Und dann sucht man halt einen Experten, den man dorthin schicken kann. Es ist nicht unpolitisch, das halte ich auch nicht für völlig falsch. Es ist aber weitem nicht so parteipolitisch, wie es oft unterstellt wird.
Ja, und auf Ebene Bundesverfassungsgericht, ich habe jetzt nicht mehr parat, ehrlich gesagt, wer das durchgeführt hat, aber es gab eine umfassende Studie dazu, weil ja eben von bestimmten Parteien Richter vorgeschlagen werden können, ob sich das durchschlägt. Und das hat man sich ganz dezidiert über einen langen Zeitraum angeguckt und man kam zu dem Ergebnis, dass bei gewissen Entscheidungen man schon merken konnte, okay, da ist vielleicht eine gewisse politische Grundeinstellung da. Das ist aber völlig in Ordnung, weil nicht ein Richter entscheidet. Und was ich mega spannend fand, man hat festgestellt, dass just die Richter, die von ganz unterschiedlichen Parteien benannt wurden, am engsten miteinander debattiert hatten. Und die Studie kam zu dem Ergebnis, dass sich Parteipolitik eben nicht durchschlägt, sondern das Bundesverfassungsgericht wirklich unabhängig entscheidet. Das war eine sehr umfassende Studie und das ist doch Anlass zur Beruhigung, finde ich.
Und also man darf wirklich nicht unterschätzen, das sind alles Hochkaräter, die auf diesen Plätzen sitzen und die haben schon auch ein entsprechendes Selbstbewusstsein und die wollen sich nicht von der Fachöffentlichkeit irgendwie nachsagen wollen, hier unvertretbare Entscheidungen gefällt zu haben.
Man sieht es ja auch, wenn man sich mal die getroffenen Entscheidungen durchschaut im Einzelnen. Ich würde mal sagen, da hat jede Partei schon ordentlich eins abbekommen.
Allerdings.
Jörg, ich glaube, das ist so ein komplexes Thema, müssen wir nochmal einen Nachklapp machen, weil du kannst ja Landesebene angucken, du kannst Bundesebene angucken, du kannst die Staatsanwaltschaft angucken.
Okay. Würde sich lohnen, gerade zum Thema Staatsanwaltschaft.
Würde sich lohnen, Conclusio, das Recht folgt nicht der Politik. Bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal, ciao.
Samt versus Seide. Ein Richter, eine Anwältin, ein Thema. Immer sonntags um 9.30 Uhr auf YouTube, TikTok und Instagram und auf allen Podcast-Plattformen.